In Diskussionen um Hunger und Landwirtschaft im Kapitalismus taucht aktuell immer häufiger der Begriff des Landgrabbing auf. Zahlreiche Akteurinnen, vor allem aus den Ländern des Südens, prangern an, dass vermehrt Staaten und Firmen in landwirtschaftliche Nutzflächen investieren. Doch was verbirgt sich hinter dem Wort Landgrabbing? Geht es denn um eine Verbesserung der globalen Ernährungssituation durch bessere Landwirtschaft auf mehr Land? Und welche Akteure sind daran beteiligt? Dazu ein Interview mit Peter Klausing, Beirat der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen.
Kleinbäuerinnenorganisationen aus dem sogenannten globalen Süden oder auch das Netzwerk La Via Campesina zum Beispiel kritisieren ja in letzter Zeit verstärkt das sogenannte Landgrabbing. Wörtlich könnte man das vielleicht mit dem Griff auf fruchtbares Agrarland durch agroindustrielle Konzerne oder auch durch Staaten übersetzen. Was genau versteht man denn unter Landgrabbing?
Also das ist ein relativ neues Phänomen, was es zwar schon früher gab, aber seit der Preisexplosion für Lebensmittel im Jahr 2008 besonders in Erscheinung getreten ist. Und das sind also massive Landkäufe bzw. auch Landpachtungen von finanzstarken Ländern oder eben auch Investmentunternehmen in den Ländern des Südens. Die Meinungen gehen ein bisschen auseinander, wann dann dieses Phänomen Landgrabbing unter diese Kategorie fällt. Manche meinen, bei 1000 Hektar geht es schon los, andere betrachten erst den Kauf von 10.000 Hektar und mehr als Landgrabbing.
Nun rühmen sich ja oder wird in Bezug aufs Landgrabbing auch von oben sozusagen durch Konzerne und auch Staaten auf Ernährungssouveränität verwiesen, beziehungsweise auf die Ernährungsproblematik global und auch damit argumentiert, dass durch eine sogenannte Modernisierung der Landwirtschaft auch im globalen Süden durch große Landkäufe und groß angelegte industrielle Landwirtschaft eben sowas wie Ernährungssouveränität und Ernährungssicherheit langfristig gesichert werden kann und auch die Länder des sogenannten Südens profitieren. Warum dann die Kritik von La Via Campesina und anderen Kleinbäuerinnenorganisationen an Landgrabbing?
Der Grund ist der, dass diejenigen, die in Landgrabbing, also in Landkäufe investieren, das aus zwei Hauptmotiven heraus machen. Einerseits sind es, wie gesagt, finanzstarke Länder, die eine prekäre Eigenversorgung haben, also die Ernte in ihr eigenes Land exportieren wollen, was der Bevölkerung nicht zugute kommt. Außerdem sind da industrielle Methoden der Landwirtschaft, die, wie man inzwischen weiß, nicht nachhaltig sind, im Gespräch. Und das ist die Hauptkritik von La Via Campesina. Und das Zweite ist, dass Investmentgesellschaften zum Beispiel mit Sprüchen werben, wie die rasant wachsende Weltbevölkerung, Land- und Wasserknappheit, all das sind Punkte, die für eine überdurchschnittlich gute Perspektive der Agrarwirtschaft sprechen. Also das, was hier zum Beispiel auf der Homepage von der Deutschen Bank zu lesen ist, spricht nicht dafür, dass sie sich sonderlich um die Ernährung der lokalen Bevölkerung kümmern, sondern dass es in erster Linie um Profit und Gewinn für die Investoren geht.
Du hattest jetzt ja schon die Deutsche Bank erwähnt. Konkret, welche Konzerne oder auch Banken im europäischen Raum sind daran beteiligt und um welche Staaten geht es? Du sprichst von finanzstarken Ländern mit prekärer Eigenversorgung. Wer ist vor allem beteiligt?
Also diese zwei Sachen sollten wir auch auseinanderhalten. In erster Linie bei diesen finanzstarken Ländern mit prekärer Eigenversorgung reden wir in erster Linie von den Golfstaaten und von China. China ist in einer besonderen Situation deshalb, weil dort auf 9% der globalen Landfläche etwa 20% der Weltbevölkerung leben. Dazu kommt allerdings auch dieses rasante Industrialisierungsprogramm in China, was zu großen Teilen auf Kosten der landwirtschaftlichen Nutzfläche durchgezogen wird und die Golfstaaten mit ihrem Ölreichtum und ihren ungünstigen klimatischen Bedingungen sind die zweite Gruppe von Ländern, die finanzstark sind und prekäre Eigenversorgung haben. Beide, sowohl China als auch die Golfstaaten, sind wegen der Fluktuation der Lebensmittelpreise auf dem Weltmarkt durch die Preisexplosion 2008 aufgeschreckt worden und versuchen jetzt sich von diesen Schwankungen in der Preisentwicklung abzukoppeln, indem sie in bestimmten Ländern, wie gesagt, Flächen kaufen oder pachten. Bemerkenswerterweise sind das zu einem überwiegenden Teil Länder in Afrika und Südostasien, die Empfänger von Nahrungsmittelhilfen sind, die also selber in prekärer Versorgungssituation sich befinden. Paradebeispiel Äthiopien, sehr durch die Presse gegangen ist Madagaskar, wo der südkoreanische Konzern Devo fast die Hälfte der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche Madagaskars pachten wollte und viele andere mehr. Wie gesagt, die Produktion dort ist für die Versorgung in anderen Ländern oder für die Einspeisung in den Weltmarkt gedacht und nicht für die Versorgung der örtlichen Bevölkerung. Und das, was sonst ins Feld geführt wird, dass es zu einem Technologietransfer kommt, kann man, glaube ich, auch unter irreführenden Informationen verbuchen und ist nicht das, was der Realität entspricht. Du hattest gefragt, welche Firmen oder Investmentgesellschaften sich da besonders hervortun. Es gibt eine relativ kleine Firma in München, die sich Flora EcoPower nennt, was zugleich noch einen weiteren Aspekt mit zur Sprache bringt. Diese Flora EcoPower hat also in 10.000 Hektar für Energiepflanzen in Äthiopien investiert im Jahr 2007. Und das kommt dann noch dazu bei der Argumentation, dass es der örtlichen Bevölkerung zugutekommt. Es ist also in immer stärkerem Maße zu sehen, dass Investitionen in Flächen getätigt werden, um dann Agrotreibstoffe später dort produzieren zu können oder die Rohstoffe aus den Agrotreibstoffen hergestellt werden. Weitere Firmen in Deutschland, die sich mit dieser Art Geschäften eine goldene Nase verdienen, ist die Firma Agrarius aus Bad Homburg. Es gibt eine Investmentgesellschaft aus Hamburg, die sich KTG Agrar nennt. Aquila Capital, auch in Hamburg ansässig, rühmt sich auf ihrer Website des Nutzens, den sie für die lokale Bevölkerung bringt. Aber von verschiedenen Seiten ist ziemlich eindeutig nachgewiesen worden, dass das weniger als die Hälfte des tatsächlichen oder wahren Gesichts dieser Investmentgesellschaft ist.
Was sind denn angesichts der doch immer wieder thematisierten prekären Ernährungssituation, auch gerade in den Ländern des globalen Südens, was sind Alternativen oder Gegenmodelle, die zum Beispiel La Via Campesina, aber auch andere Kleinbäuerinnen, Organisationen und soziale Bewegungen im Süden dem entgegensetzen?
Gegenmodelle wäre eine Umverteilung von Land, was sich in der Hand von Grundbesitzern befindet. Paradebeispiel ist die Landlosenbewegung in Brasilien, wobei dieses Großgrundbesitzerland ja oftmals gar nicht genutzt wird. Gegenmodell ist eine kleinbäuerliche Bewirtschaftung von Land, wobei die Umverteilung von Land allein erstmal nicht genügt, sondern den Kleinbauern natürlich auch die materiellen Voraussetzungen geschaffen werden müssen, dass sie ordentlich produzieren können. Sehr gut nachgewiesen ist, dass bezogen auf die Flächeneinheit der Gesamtproduktion einer bäuerlichen Wirtschaft mindestens genauso oftmals noch produktiver sind als industrielle Großflächenwirtschaft. Und wenn man die Energiebilanz zieht, wie viel Kilokalorien man in die Produktion von einer Kilokalorie Nahrungsmittel hineinsteckt, dann schneiden die kleinbäuerlichen Betriebe noch viel besser ab.
Das Interview mit Peter Klausing, Beirat der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen, führte Rosa von Radio Dreieckland.